Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass du gekommen bist, wie wir im Lied gehört haben, in Französisch. Hast dich uns erbarmt. Auch das deutsche Lied, das uns sehnt nach dem Wahren, nach Erweckung, wo du in unserer Mitte bist. Und dich selbst den Menschen offenbaren kannst. Sei du nun in dieser Stunde unter uns, rede zu uns, dass es uns warm ums Herz wird. Tu ein tiefgehendes, bleibendes Werk in unserem Leben zu deiner Ehre. Amen. Nun zu unserem Text. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dazu möchte ich mein persönliches Zeugnis geben. Entschuldigt bitte, ihr, die ihr das kennt. Einige kennen es nicht. Und wer es kennt, dass es ihm neu zum Segen wird. Denn ich rede nicht von dem, was ich tue und getan habe, sondern vom Wirken Gottes, des Heiligen Geistes. Und ein Mann, der sagte mir, du, ich habe die Kassette bekommen und ohne Aufhören habe ich 20 Mal die überspielt. Nun möge Gott uns empfängliche Herzen schenken. Es geht nicht um mich, es geht um Gottes Wort. Es geht um eine Welt, die in die Hölle fährt, um Nationen, die bezaubert sind vom Teufel. Und den Bann der Zauberei nicht brechen können. Dieses Wort, das ich gelesen habe, war ein großes, großes Problem für mich in 66. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich sagte, Herr, ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ich kann nicht daran zweifeln. Aber das sind keine Ströme lebendigen Wassers. Wenn auch Tausende bekannt haben, dass sie sich bekehren, aber es waren oberflächliche Bekehrungen, wo manche Rauchende Weite gemacht haben mit ihrem Rauchen, manche Hure mit ihrer Hurerei. Und die Namenchristen Weite gemacht haben mit ihrem Namenchristentum. Sagte Herr, ich glaube doch an dich. Aber wo sind die Ströme lebendigen Wassers? Ströme. Einen Strom kannst du nicht aufhalten. Kannst eine Staumauer bauen. Je höher, je größer die Mauer ist, desto stärker wird der Strom. Desto größer wird diese See, desto mehr Kraft entwickelt das Wasser sich. Bis schlussendlich nur zwei Möglichkeiten bestehen. Die eine, wenn der die Mauer stark genug ist, dass das Wasser überfließt oder ein Riss in der Mauer und der Strom alles mit sich reißt. Also ist da nichts in dieser Welt, das den Strom aufhalten kann. Gar nichts. Und wenn sie nicht köpfen, dann wird die Gemeinde Jesu in der ganzen Welt dadurch gesegnet werden. Aber aufhalten, zurückhalten, können sie das nicht, nur für eine Weile. Aber dieser Strom, und wie der Text sagt, die Ströme in der Mehrzahl, war nicht zu finden in meinem Leben. Trotzdem ich 12 Jahre gepredigt habe, Tag ein, Tag aus beschäftigt war. Nach 12 Jahren wusste ich nicht von so vielen Menschen, wie ich Finger an einer Hand habe. Die gebrannt haben wie der Petrus und der Paulus. Und ich dachte, Herr, die Ströme lebendigen Wassers sind nicht zu finden. Nun, das Problem, ist die Bibel ein Lügenbuch oder hat der Herr Jesus gelogen? Musste man nun prüfen. Sagte Herr, hast du gelogen? Nein, das mute ich dir nicht zu, Herr, dass du das getan hast. Ist denn etwas verkehrt mit der Bibel? Es könnte vielleicht sein. Früher hatten sie nicht die moderne Technik, die wir haben, und da musste man das alles niederschreiben. Ein Theologe, als ich gepredigt hatte, eine Woche lang, ein Lutheraner, der kam zu mir, der sagte, Elo, ich will dir nur sagen, dass wir über 2000 verschiedene Texte haben. Ja, das weiß ich auch. Aber da wollte er mir nun schön sagen, dass du kannst das nicht so wortwörtlich auslegen. Du kannst das nicht behaupten, dass alles in Ordnung ist. Da hat der eine geschrieben, der nächste hat das abgeschrieben, dann wieder der nächste. Ja, solche Gedanken sausen dann durch den Kopf. Und dann fand ich immer mir, was eigentlich nicht stimmte in der Bibel. Und ich war der große Esel, der auf dem Thron saß und diktierte und sagt, dies stimmt und das stimmt nicht. Alles, was nicht übereinstimmte mit meiner Erfahrung, mit meinen Gefühlen, mit meinem Verstand, das wurde zur Seite geschoben. Und ein Bruder, der kam zu mir und sagte, Erlo, wir müssen beten um Erweckung. Ich sage, ach Bruder, du kommst auch noch, wirst auch noch mal zurechtkommen. Das gibt es nicht für diese Zeit. Die Zeit ist vorbei. Ich hatte auch nach Erweckung gesucht, jahrelang dafür gebetet, bis ich es aufgegeben hatte. Und sagte, das gibt es nicht mehr heute. Heute habe ich Erweckung gelebt und glaube, dass Gott es oft schaffen kann. Aber der liebe Bruder, der ist nicht aktiv mit uns in diesem Heute. Das war nun das große Rätsel. Und dann bei 66 war ich bei der kleinen Gemeinde, wo die Erweckung begonnen hat, im Kuhstall, und fragte sie, 30, 40 Menschen, wer von euch glaubt an Jesus? Hände hoch. Da erhoben sie ihre Hände. Sagte, gut, ja, fabelhaft. Kann man sich darüber freuen, wenn jeder im Raum bekennt, dass er gläubig ist. Sagte, nun, der Herr Jesus sagt, wer an ihn glaubt, die Ströme werden fließen. Sind das Ströme, die aus eurem Leben fließen? Und dann erhob sich keine Hand. Sagt, irgendwo stimmt etwas nicht. Ich habe so gefühlt wie die Evolutionslehre ist und wie die Menschen wohl fühlen, die beschäftigt sind mit einem und suchen nach dem Missing Link und können den nicht finden. So fühlte ich mich. Sagte Herr, da stimmt doch etwas nicht. Und dann begann der Herr gnädiglich zu wirken. War ein dummer Mann und er redete wie mit einem dummen Mann. Und sagte, du Erlo, wer an mich glaubt, so wie die Schrift es sagt. Ja, dann habe ich gesucht. Wo sagt die Schrift, dass die Ströme lebendigen Wassers fließen werden? Ich habe die Verse gelesen, die ich auch hier schon gelesen habe. Aber die geistliche Sicht war nicht gut. Und dann sagte der Herr, Erlo, der Knoten bei dir liegt da, so wie die Schrift es sagt. Der Herr Jesus redet von der Schrift, die sagt etwas. Und die will dir etwas sagen. Prüfe einmal, was sagt die Schrift. Er hat nicht gesagt, wer an mich glaubt, wie die Lutheraner das tun. Wie die Lutheraner es sagen. Er sagt auch nicht so, wie die Methodisten es tun. Oder wie die Charismatiker es sagen, sondern wie die Schrift es sagt. Und nach der Schrift müssen wir uns alle ordnen. Und die Schrift muss das letzte Wort haben. Und wir müssen uns fragen, wenn ich glaube, glaube ich nur so, wie unsere Vorfahren geglaubt haben, wie wir geglaubt haben, wie uns gelehrt ist in der Kindheit. Das Beste ist, die Bibel zur Hand zu nehmen, betend und kniend, wenn du auch nicht mit deinen Beinen kniest, sondern mit dem Herzen, darauf kommt es an. Kniend mit dem Herzen vor Gott bist und sagst, nun rede Gott zu mir, rede du zu mir. Und dann begann der Herr zu reden. Wir versammelten uns jeden Morgen um 7 Uhr und hatten eine Bibelstunde. Wir gingen durch die Bibel, was sagt die Schrift? Jeden Nachmittag, Abend, nach 5 Uhr, 5:30, 6:00 versammelten wir uns wiederum. Was sagt die Schrift? Und dann eines Tages kamen einige Frauen zu mir und sagten, könnten wir dieses Wochenende am Samstag uns um 2 Uhr versammeln. Wir arbeiten bis 1. 2 Uhr versammeln wir uns. 3 Uhr gehen wir nach Haus, schauen nach den Kindern, tun unsere Wäsche und so weiter. Ich sage, ja, das können wir machen. Und dann versammelten wir uns um 2 Uhr. Und als wir uns versammelten, da waren 2 Richter an dem Ort, die versammelten sich und spielten Tennis. Das war mein Götze vor dem. Polizeichef und andere Polizisten, alles weiße Männer, versammelten sich auch dort. Der Postmaster auch, mehrere. Nur ich war mit einigen Schwarzen hier in diesem Kuhstall. Und in der Zeit suchten wir Gottes Angesicht mit heißem Flehen, mit Tränen, mit einem Schrei im Herzen nach dem lebendigen Gott, nach seinem Wirken. Und als wir uns versammelten, da kamen die Menschen an, ich kannte sie, die beschuldigten uns, die sagten, ihr Missionare habt den schwarzen Mann verdorben. Ihr Missionare habt Schuld daran, ihr habt die verwöhnt. Ihr seid die Schuldigen. Und ich sagte, oh Herr, ich schämte mich. Und sagte, was werden Sie von mir denken, wenn ich hier mit den Schwarzen Gott anrufe und bete, dass Gott sich uns erbarmt. Und dann stand ich auf. Einerseits war ich nicht dumm. Andererseits war ich blöd. Ging hin, die altmodischen Fenster, die man so hochschiebt, die Jahrhunderte zurück eingesetzt wurden, und schloss das Fenster und sagte so, dann können die draußen sind nicht hören, was hier vor sich geht, in diesem Raum. Wir sind drinnen, sie sind außen. Und dann hat Gott zu mir geredet und sagte, ja, Elo, mach das Fenster getrost zu, dann bin ich draußen und du bist drinnen. Und dann kann ich auch nicht hineinkommen, du hast ja das Fenster geschlossen. Die Sprache habe ich verstanden. Als ich umkehrte und vor die Gemeinde, kleine Gemeinde trat, sah ich in großen Buchstaben vor meinen Augen, Gott widersteht den Hoffätigen. Stand da geschrieben. Da war kein Schirm, keine Leinwand, gar nichts. Hat Gott ein Wunder getan. Und diese Worte, ein paar Meter weg von mir geschrieben, Gott widersteht den Hoffätigen, den Stolzen. Ich sagte, fasste mich am Kopf, Mensch, ich habe immer gedacht, es ist der Teufel, der gegen mich geht. Ich habe gedacht, es ist der Teufel, der es mir schwer macht. Ich habe gedacht, es ist der Satanas, der mich widersteht. Und nun ist es Gott. Gott, den ich verkündige, ich behaupte, ich treibe Gottes Werk und Gott widersteht mich. Ich sagte, liebe Gott, wenn es nur der Satan wäre, der Teufel, der mich widerstehen würde, könnte es mir durch deine Gnade gelingen. Aber wenn du mich widerstehst, bin ich hoffnungslos verloren. Ein Mensch mit der ganzen weltlichen Macht an seiner Seite, mit der ganzen politischen Welt und Führern und Regierungen, wenn Gott nicht für ihn ist, sondern gegen ihn, ist er verloren. Aber ein Mensch mit Gott und die ganze Welt gegen ihn, wird er überwinden. Und da erkannte ich, dass ich in einem Krieg war, aber an der verkehrten Seite. Gott war nicht für mich, Gott war gegen mich. Und da wusste ich schon, was das Ende vom Lied sein würde. Und sagte, Herr, ich bin verloren. Wenn du mich widerstehst, dann nützt es nichts, dass ich weitergehe. Ich kann so viel schlagen, wie ich will. Ich verletze mich nur selbst. Hat den Saulus gesagt, es wird dir schwer werden, gegen den Stachel zu schlagen. Liebe Bruder, liebe Schwester, sei kein Dickkopf. Sei nicht hartnäckig, beuge dich so schnell, wie du kannst. Du kannst gegen Gott schlagen, du verletzt dich nur selbst. Bald wirst du bunt, blau und weh sein. Es nützt nichts. Dieses Dachel hatten sie vor Jahrtausenden, wenn sie Stiere ins Joch führten. Hinten hatten sie einen großen Balken mit diesen Stacheln. Und wenn das Stier ausschlug, schlug es gegen die Stachel. Und das Tier parierte bald und wusste, wenn ich dagegen schlage, dagegen gehe, verletze ich mich selbst. Und Gott sagt, Paulus, beuge dich. Desto schneller das tust, desto besser für dich. Wenn du dagegen gehst, lieber Mann, du verletzt dich selbst. Und wenn es eine Schwester ist, Vater, Mutter, Kind, wer es auch ist, wage es nicht, gegen Gott auszuschlagen. Es wird dir schwer werden. Gegen Gott kannst du nicht gehen. Er ist Gott und kein Götze. Er ist Gott und kein Baal-Propheten, von dem wir gehört haben, wie unser belgischer Bruder sagte. Die Baal-Propheten müssen wir das Genick brechen. Die müssen wir töten. Aber Gott im Himmel ist nicht deinesgleichen. Und wenn du dir auch einbildest, du bist ein Mann der Männer, dass du bist gar nichts. In deiner stärksten Kraft bist du gar nichts im Vergleich zu Gott. Das wirst du in aller Ewigkeit bereuen und erfahren müssen und erkennen müssen. Sagte, oh Herr, diese 12 Jahre hast du mich widerstanden? Ich dachte, das sind die Menschen mit dem Teufel im Herzen. Und nun sagst du, dass du mich widerstehst. weil das Stolz ist, vielleicht noch eine Spur vom Stolz in deinem Herzen, Elo. Und darum gehe ich gegen dich und widerstehe dich. War die erste Sünde. Gott hat seinen Finger auf eine Sünde nach der anderen gelegt, weil ich so blind war. Ich meinte, ich war ein guter Christ. Der Fehler, der lag ja nicht bei mir. Ich war ja bekehrt, war ein Verkündiger des Evangeliums. Ich war ein Knecht Jesu Christi. Der Fehler lag mit den Männern, die zu den Saufgelagen gingen, die Frauen, die in der Welt waren, die Jugendlichen, die nur mit Sport und jugendlichen Lüste beschäftigt waren und wies den Finger immer nach anderen. Diesen Finger. Schaut meine Hand. Wir sind sehr primitiv und einfältig in Afrika. Wir sagen, schau den Finger an. Der eine Finger zeigt zu dem, der schuldig ist. Diese drei, die Schatz, zeigen zurück und sagen, Erlo, du beschuldigst den, du findest die Schuld bei dem, aber du bist dreimal so schlecht wie er. Und Gott kann das bezeugen. Der Daumen, der zeigt nach oben. Gott ist des Zeuge, dass du dreimal so schlimm bist und so schlecht wie den du tadelst. Wir sind ja Adams Geschlecht. Als Adam gesündigt hatte, Adam, warum hast du es getan? Die Frau, die du mir gegeben hast. Wenn der Teufel hineingekommen ist, sind wir böse Kreaturen. Sind wir böse Menschen. Dann beschuldigen wir schlussendlich Gott und sagen, du hast das Schuld. Zwar meine Frau, aber du hast mir die gegeben. Schlange, warum hast du das gemacht? Und die Schlange hat es auf sich genommen und Maul gehalten. Beschämend, dass wir, die wir im Gottes Ebenbilde geschaffen sind, uns rechtfertigen und die Schlange hat es nicht gemacht. Kann fast die Schlange irren. Meine Kinder, ich habe ja Töchter. Oh, die fürchten sich vor Schlangen. Die fürchten. Und ich bin noch damit beschäftigt, um ihnen zu sagen, Kinder, das ist nicht so schlimm. Nimm doch nur einen Besenstiel. Tut den auf den Kopf oder hinterm Kopf. Fangt sie am Schwanz. Hebt sie hoch. Und wenn sie den Kopf so macht, dann tut ihr nur so, Kopf runter. Und schickt die nach Durban, dann bekommt ihr sogar Geld dafür. Aber meine Kinder, ich weiß nicht, ob sie nach der Mutter atmen oder wen. Oder ihre angeheiratete Tante, die hier ist. Fürchtest du dich vor Schlangen? Sie fürchtet sich auch vor Schlangen. Ja, man kann es nicht verstehen, denn hättet ihr doch als Evas Geschlecht nicht hören sollen nach der Schlange. Hätte die Frau doch gleich die Gefahr gesehen. Aber das kommt gewöhnlich zu spät, die Erkenntnis. Die Schlange hat geschwiegen. Der Mensch, im Ebenbilde Gottes geschaffen, sogar der Mann beschämend. Männer, lasst uns doch Männer sein. Und nicht herabgehen auf die niedrigste Stufe durch die Gnade Gottes. Eva, warum hast du es getan? Und er hat mit dem Mann begonnen. Gott fängt mit den Männern an. Hier ist hier ein Mann, der eine Familie hat. Für das Böse in deiner Familie wird Gott mit dir zuerst abrechnen. Er redet zuerst zu dem Mann. Danach kommt die Frau. Danach die Kinder. Und die Schlange. Wir sehen die Fehler so leicht bei den anderen, aber unsere, die erkennen wir nicht. Und wenn wir denn auch sagen, ja, ich möchte, aber ich weiß wirklich nicht, soll ich zur Beichte? Was soll ich beichten? Ich weiß nicht. Ich habe doch keine Sünden. Ich brauche das nicht zu sagen, weil, was ich schon oft gesagt habe, lieber Mann, dann geh zu deiner Frau und sag, sie soll ehrlich sein. Sie kann dir schon manche Leviten vorlesen. Sie kann dir schon manches sagen. Wir sind blind für unsere eigenen Sünden, um die zu sehen. Aber die Sünden der anderen sind wir Meister in dem. Und da begann Gott mit dem größten Sünder in der Gemeinde. Und das war der Prediger und das war Elo Stehen. Da hat er mich am Kragen gefasst. Und gesagt, so nun, Elo. Und er hat mich, ich wünschte, ich wäre in Afrika. Wenn ich jetzt in Afrika sein würde, dann würde ich dieses nun tun. Ihr wisst, was kleine Hunde tun. Überall, wo sie sind, da machen sie einen kleinen, befeuchten sie den Boden. Und dann gibt es einige Menschen, die sagen, um den Hund das abzulieren, nimmst du ihn und mit der Nase da hinein. Bis er die Nase voll hat mit dem. Dann wird er langsam klug. Und so hat Gott es mit mir gemacht. Eine Sünde nach der anderen. Mein lieber Bruder hat mir gesagt, Elo, wirst du nicht müde werden, du predigst zu lange, mach es doch kürzer. Du schaust auf die Uhr und dann gehst du noch eine halbe Stunde länger, machst du's. Nun werde ich es heute Abend kurz machen müssen. Alles kann ich euch nicht sagen. Sonst würde dies ein besonders langer Dienst sein. Die erste Sünde also in meinem Leben war der Stolz. War der Stolz, habe ich bis zum heutigen Tage nicht vergessen. Das war die verdammte Sache in meinem Leben. Der Stolz. John Wesley, als er in England begann, hat er zu seinen Kollegen gesagt, komm, wir machen ein paar Regeln. Einige Menschen mögen keine Regeln. Sie sagen, man wird gesetzlich. Natürlich, gesetzlich kann man werden. Aber Regel kann man auch machen. Gute Regel. Sagt er, jede Woche, ein Tag der Woche versammeln wir uns. Alle, wir predigen. Einmal der Woche kommen wir zusammen. Und wenn wir zusammengekommen sind, bekennen wir unsere Sünden. John Wesley. Dann bekennen wir unsere Sünden. Wir, die wir predigen, wir teilen uns auf in kleine Gruppen. Und dann bekennt ein jeder seine Sünden. Die Methodisten. Kann man verstehen, warum? Der Methodismus durch die ganze Welt wie ein Feuer lief. Wir haben das kapiert. Gottes Werkzeuge müssen rein sein. Und die kamen jede Woche zusammen, ihre Sünden zu bekennen. Wann gehst du in die Beichte? Einmal in 6 Monaten oder im Jahr. Sie taten es jede Woche. Noch eine Regel. Ein jeder, der bezeugt, wo er geistlich steht und wie es ihm geistlich geht. Interessante Geschichte. Wer von uns hätte die Versammlungen gern beigewohnt? Um in aller Wahrheit zu bezeugen, wie es dir geistlich geht. Aber darum konnte England gerettet werden. Eine Revolution war im Gange. Und dann kam das Evangelium. Und dann wurde England gerettet. Aber wisst ihr, was im Geheimen geschah? Ja. Der Billy Graham, die hatten auch ihre Regeln. Als sie begonnen haben, haben sie gesagt, Männer, wir wollen nun Großveranstaltungen machen. Da haben wir jemanden nötig, um die geistlichen Lieder zu singen. Ein anderer als Dirigent, ein anderer als dieses und jenes. Und dann haben sie ein Studium gemacht von den früheren Evangelisten, Predigern, ihre Stärke und ihre Schwäche. Weil sie sagten, wir sollen nicht dieselben Fehler wieder machen. Dann haben sie ihre Regeln gemacht. Sie haben gesagt, wir, die das Evangelium verkündigen, wollen nie gesehen sein mit einer Frau im Raum oder im Auto. Es sei denn, dass es deine eigene Frau ist. Sonst nicht. Jeder Mitarbeiter, gute Apartheid vom weiblichen Geschlecht. Wenn du eine Frau mitnehmen willst, muss da jemand anders mit sein. Aber nicht allein. Ich ehre Billy Graham dafür. Ich ehre Cliff Barrows und die Männer. Die haben nicht die Schande über uns gebracht, die manche andere es getan haben. Wie manche andere es gemacht haben. Schlimme Sachen. Wenn ein Verkündiger des Evangeliums hurt, und zur Hure geht, wenn sie auch im frommen Gewand ist. Die Schande haben sie nicht über uns gebracht. Können wir Gott für danken? Haben sie gesagt, das nächste ist Geld? Das soll nicht unser Untergang sein. Wir wollen treu in dem sein. Und so haben sie ihre Regeln gemacht. Aber einige wollen keine Regeln. Wir wollen frei sein. Frei, das Freiheit ist das Wort für diese Zeit. Frei, um deinen eigenen humanistischen Kopf durchzusetzen, wo der Mensch gelehrt wird, dass er selber Gott ist, dass er tun und lassen kann, was er will. Und Gott sagte, Erlo, kein Stolz, dann widerstehe ich dich. Nicht die Kommunisten, nicht die Humanisten, nicht die Muslims, sondern ich. Ich sagte, oh Herr, nun kann ich verstehen, ich glaube an dich, aber nicht wie die Schrift es sagt. Sei stolz in meinem Leben. Reinige mich davon. Dann mit dem Finger weisen zu anderen. Ich weiß nicht, wo ich war in Deutschland, habe ich Deutsche gefragt. Da sagt mir mal, Werner von Braun war doch ein Deutscher. Ihr solltet doch Mathematik kennen. Wie viele Splitte gibt es in einem Balken? Stand ein junger Mann auf und sagt Millionen. Sagte gut. So weit habe ich nicht gedacht. Ich dachte, weiß, Zehntausende oder Zehntausende. Er sagte Millionen. Ich sagte, wir in Afrika sagen, du bist dreimal so schlecht. Der Herr Jesus hat gesagt, ihr Pharisäer, ihr seht den Splinter im Auge eures Bruders, aber den Balken in euren Augen, eigenen Augen seht ihr nicht. Wenn das stimmt, was dieser junge Deutsche mir sagte, bedeutet es, dass die Sünde im Leben deines Mitmenschen millionenfach schlimmer ist in Gottes Augen als seine Sünde. Darum höre auf, ein für alle Mal den Finger auf jemand anderes zu weisen. Deine eigene Sünde ist wie ein Balken in Gottes Augen im Vergleich zu der Sünde in deines Bruders Leben. Kapiert? Verstanden? Dann vergeht dir der Mut, dich aufzuhalten mit den Sünden anderer Menschen. Dann vergeht dir der Mut, über die Sünde anderer, deine Mitarbeiter oder Mitchristen, über ihre Kinder aufzuhalten und deine eigenen Kinder, die du liebst, siehst nicht ihre eigenen Fehler. Und der Herr sagt, das ist Heuchelei. Du Heuchler, du siehst die Sünde im Leben deines Mitchristen, Mitmenschen, aber deine eigene bedeckst du und bist blind dazu. Und so begann Gott mit mir. Ich sagte, ach, das kann man verstehen, der politische Geist, sein Zeichen der Zeit. Wir leben in der Endzeit. Wir können ja nicht anderes erwarten. Es ist Zeit des großen Abfalls. Und dieses und jenes, ah, wir Frommen. Vielleicht fallen wir unter das gleiche Urteil, wie Johannes der Täufer geredet hat. Ihr Ottengezüchte. Aber dafür ging mir der Mut allmählich und sagte, o Herr, vergib mir. Und eine Sünde nach der anderen brachte er ans Licht. Eines Tages war ich den ganzen Tag weg mit dem Auto an einem anderen Ort. Ich kam spät zurück, musste jagen. Als ich an dem Kuhstall vorbeifuhr, hörte ich sie schon singen. Ich hatte meine Alltagskleider an und sagte mir selbst, eigentlich müsste ich gleich hin. Die Menschen, die haben schon gewartet, die singen schon. Und dann sagte ich mir, ach, ich kann doch nicht so hin, ohne Krawatte, ohne Schlips, altem Zeug. Was wird die Person sagen? Was wird die zweite Person denken? Wie wird die dritte Person fühlen, wenn ich da stehe? Drei Personen standen vor mir, wenn ich dort stehe mit der Bibel in der Hand und bin so gekleidet. Und dann traf mich ein Wort von meinem Lieblingspropheten Elia. Ja, ich schätze den Mann. Weiß nicht, wenn wir im Himmel sind, ob wir Zeit haben, werden andere zu begrüßen, weil der Herr Jesus wird unser Ein und Alles sein. Aber wenn es mal freie Zeit geht, dann möchte ich auch die Hand des Mannes schütteln. Der Elia war ein Mensch wie wir, so wie wir. Er betete, dass es nicht regnen sollte, 3,5 Jahre hat es nicht geregnet. Dann setzte er sich wieder mit dem Kopf zwischen den Knien, betete, dass es regnen sollte und der Regen kam. Er sagte zu seinem Knecht, du, schau mal, kannst du was sehen? Er sagte, ich sehe eine Wolke, so groß wie die Hand eines Menschen. Er sagt, geh zum König, sag ihm, der Regen kommt, der Wolf. So schnell machen wie möglich nach Haus. Der große Regen kommt und er kam. Männer, die Autorität hatten auf ihren Knien mit ihren Gebeten. Sie konnten die Städte bewegen, die Welt mit ihren Gebeten. Vollmacht auch im Gebet. Solche Menschen kann man ehren. Und solche Menschen haben wir nötig. Und die Bibel sagt, bekennet eine dem anderen eure Sünden. Und das Gebet eines Gerechten vermacht viel, wenn es ängstlich ist. Die Menschen, die zu dir kommen in die Seelsorge, wird denen geholfen. Deine Gebete für sie verwandeln sie ihr Leben oder nicht? Muss sich jede Seelsorge fragen. Wenn ich glauben will an Jesus, so wie die Schrift es sagt. Und dann dachte ich wiederum an ihn. Er stand mal vor einem König, seinem irdischen König, Ahab. Wenn der Mensch nicht gewohnt ist, um vor hohen Menschen zu stehen und Könige, dann kann das einen auch in Verlegenheit bringen. Oft tut man dumme Sachen, weil man sich das bewusst ist, wer vor einem ist. Ahab stand vor seinem irdischen König. Er war ein böser Mann, ein Mann, der sich der Sünde verkauft hatte. Gehört? Er hatte sich verkauft an der Sünde. Gibt es solche unter uns? Frauen, die sich verkauft haben an der Sünde? Ein unreines Verhältnis mit einem anderen Mann? Ein Mann mit einem unreinen Verhältnis mit einer anderen Frau? So kann der Mensch sich verkaufen. Er hatte sich verkauft an die Sünde. Seine Frau war seinesgleichen, gleich und gleich gesellt sich gern. Wer eine schlimmere weiß, war, weiß ich nicht. Aber ihr wisst ja von ihrem Ende, wie die sich geputzt hatte, aufgemacht hatte, mit Lippenstift und was nicht, und wurde heruntergeworfen und von den Hunden gefressen. Ich hoffe, dass keiner unter uns die Tochter ist von Isabel. Die hatte den bösen Mann und er hatte die böse Frau. Und keiner konnte den anderen helfen. Beide stürzten sich in die Hölle hinein. Und diese Elia, der Prophet, stand vor ihm. Sagte, König, Gott, vor dem ich stehe. Was? Gott, vor dem ich stehe. Es stand ja vor deinem gottlosen König Ahab. Aber er war sich das nicht so sehr bewusst, wie dass er vor Gott stand. Und ich habe ja gerade erwähnt, was wird die Person sagen, was wird die fühlen und was wird die meinen? Sagte Herr, ich stehe nicht vor Gott, wenn ich predige. Ich schaue mich die Menschen an und rede dementsprechend. Ja, die Bibel sagt, nicht viele sollen Lehrer sein und Verkündiger des Evangeliums. Wir werden schwereres Gericht empfangen. Wir werden mehr gerichtet werden. Ich war mal in Deutschland. Und da kam ein Mann und seine Frau, freudestrahlend vor den Dienst. auf mich los und die freuten sich so sehr, mich zu sehen. Das war wunderbar. Wir hatten uns in Afrika getroffen. Und die haben extra es unternommen, weit zu reisen, um den Vortrag mitzuerleben. Und den Abend fühlte ich, ich soll übers Rauchen reden. Hatte es noch nie vor dem getan, ganzen Dienst, nur über Rauchen. Und er rauchte wieder schon Stein und sie auch. Und hier kommen sie, freie Strahlen, große Freude. Nun soll ich den ganzen Vortrag übers Rauchen reden. Ich sagte, oh Herr, jetzt komme ich in Verlegenheit. Herr, was mache ich nun? Und der liebe Gott war stille. Vergib mir, lieber Gott, ich werde darüber predigen. Habe ich übers Rauchen gesprochen. Also die Versuchungen als Prediger sind groß. Man steht ja nicht mit blinden Augen vor den Menschen. Selig ist der, der blind ist. Leiblich blind. Wenn er vor Menschen steht, der weiß nicht, wer da sitzt. Kann er reden, was er will. Aber wenn Frau sowieso da ist, hat vielleicht lange Zehe. Und da muss man vorsichtig sein, dass man die nicht auf den Zeh tritt. Und einige Männer können auch weiblich sein. Aber dann, durch die Gnade Gottes, die Botschaft zu bringen, die Gott einbefohlen hat. Ich sagte, Herr, ich bin nicht so wie der Elia. Ich sage nicht, Herr König, Gott, vor dem ich stehe. Und dann kam der nächste Blitz. Ich liebe die Donne und die Blitze. Aber manchmal kann ein aufs andere kommen. Da kam der nächste Blitz. Wenn ich noch menschengefällig wäre, wäre ich Christi Knecht nicht. Galater 1, Vers 10. Das war was. Das war was. Habe ich eine Ohrfeige erlebt, die ich noch nie vor dem erlebt habe. Und Gott nahm mich in seinen Scheuersack. Der ist gesegnet. Wenn Gott mit dir in den Scheuersack geht und dich in den Scheuersack nimmt, da müssen wir hindurch, ob wir wollen oder nicht. Wenn wir es ernst meinen mit Gott, je desto schneller du durch den Scheuersack gehst, desto besser. Sagt der Herr, 12 Jahre habe ich gepredigt, habe ich den Heiden gesagt, ich komme zu euch als Diener Jesu Christi. Was für ein Lügner war ich. Wenn ich menschengefällig bin, bin ich Christi Knecht nicht. Ich weiß, was das ist, im Wettkampf, Wettlauf zu laufen und dann disqualified zu sein. Was ist disqualified? Selbst verworfen zu sein. What's disqualified? Was man auch, sagt man auf Deutsch? Disqualifiziert, wie einfach. War selbst disqualifiziert. Leicht jetzt darüber zu reden, aber eine andere Sache, durch die Mühle zu gehen und wo er einen mit dem Kopf zuerst hineinwirft, habe ich mich entschieden, gleich zum Dienst zu gehen. Ich fuhr hinein. Und dann sah ich ein hindischer Tempel. Ihr kennt doch die Hindu-Tempels. Die haben Götzenbilder, die schrecklichsten Bilder. Einige unten menschliche Form, oben Schlangen, Gespenster, Dämonen, Bilder. Da waren die Götzenbilder. Da ging ich hinein und ich sah mich selbst. Ich ging zum ersten Götzenbild auf die Knie und dann mit meiner Stirn bis auf den Boden vor diesem Götzenbild und betete den Götzen an. Dann stand ich auf, ging zum zweiten Götzen auf die Knie mit dem Kopf, die Stirn, die küsste den Boden. Und dann ging ich zum dritten Götzen und tat das Gleiche. Habe ich einen Film gesehen von mir selber. Und da sagte Gott, Erlo, du bist ein Götzendiener im schlimmsten Grab. Hast du gesehen, wie du die anbetest? Wie du dich diesen Götzen beugst mit der Stirn auf dem Boden? Darum habe ich geweint. Dann kommen solche Bilder zurück. Und ich konnte nur in die Versammlung, den Versammlungsraum gehen. Vorn war eine Tür. Ich sagte, ich habe den Mut, nicht hinten reinzugehen. Ich gehe vorn rein und setz mich auf den ersten Stuhl. Und mache, als ob da nichts ist. Und kniee mich hin und sage der Gemeinde, lasst uns beten. Da habe ich geweint. Da habe ich gesagt, Gott sei mir Sünde gnädig. Ich bin ein Sünder, ein großer Sünder. Vergib mir Gott. Sei mir gnädig. Ich habe gesagt, ich bin wiedergeboren. Ich habe Menschen gepredigt. Aber Herr, was für ein Mist war das? Vergib mir Gott, sei mir gnädig, erbarme dich meine. Und dieser Elo, der hat jahrelang gebetet, dass er wegkommen sollte. Ich lache darüber heute. Was für ein Zirkus! Die Christenheit betet um Erweckung und sie leben wie die wilden Tiere. Und staunen, warum kommt keine Erweckung? Und der Blinde kann es mit blinden Augen sehen. Der kann es fühlen, die Sünde, wie es krümmelt und wimmelt in ihrem Leben. Unfreundlich, saures Gesicht, Groll, Nachtragen. Geh zu Bett, kein freundliches Wort mit der Frau. O Gott, wirke, lieber Mann, wenn deine Frau nicht glaubt, dass du ein wahrer Jünger Jesu bist, wie soll der Teufel weichen, wenn du kommst? Bei dem Paulus, da nahmen sie seine Tücher und taten die auf die Besessenen und dann wurden sie frei. Die sieben Söhne Sceva's, die haben die rechte Theologie gehabt und sagten im Namen von Paulus, denn Jesus, der von Paulus verkündigt wird, weiche. Die Dämonen sagten, Paulus kennen wir, Jesus auch, aber wer seid ihr? Und dann mussten sie nackt fliehen und verletzt. Hat sie kuriert, vielleicht haben sie es zum ersten und zum letzten Mal getan. Der Satan wird dich an deine Gurgel fassen, du Mann. Wenn du das Evangelium verkündigst, er bringt solche Schande über dich, dass du später nicht reden kannst. Und auch du Frau, wenn du nicht eine Frau bist nach dem Worte Gottes. Wie soll der Teufel uns respektieren, wenn uns die, die uns am nächsten sind, nicht respektieren können? Wenn die eigene Frau nicht sagen kann, ich ehre meinen Mann in aller Wahrheit, er ist ein Mann Gottes. Was er sagt, das geschieht. Und wenn die Kinder nicht sagen können, wir haben den besten Vater in der Welt. Es gibt keinen anderen so wie er. Er ist ein Gottesmann. Und dann willst du ein Segen sein für andere. Sein Zirkus. Der Teufel genießt das, dich anzuschauen. Und dich zum Narr zu machen. Es sei denn, dass du dich bekehrst, wie ich mich bekehrt habe, aus Gnaden Gottes. Sagte, Gott sei mir Sünde gnädig. Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Vergib mir. Und so ging der Herr von einem zum anderen. Er sagte, Errol, der Größte muss der Kleinste sein. Der Erste, der Letzte. Der Größte, der Diener alle. Sagte, Herr, willst du mir sagen, wenn ich einen schwarzen Afrikaner sehe, in Lumpen auf der Straße gehen mit seinem Koffer, dass ich zu ihm gehen soll und sage, du, Bruder, ich werde deinen Koffer für dich tragen. Der Größte, der Kleinste, der Diener alle. Ich sage, Herr, ich kenne dieses Volk. Wenn ich das tue, werden sie buchstäblich auf meinem Kopf sitzen. Und dann werden sie dort etwas tun, was ich euch heute Abend nicht sagen möchte. Und der liebe Gott sagt, Erlo, du bettelst, du betest um Erweckung. Ich zwinge dich nicht. Du bist der Mann, der sagt, du willst Erweckung von ganzem Herzen. Ich soll wirken, regieren. Ich habe mein Zepter in meiner Hand, mit dem ich regiere, das ist mein Wort. Und wenn du Erweckung haben willst, musst du glauben, so wie die Schrift es sagt. Ob der Mensch auf deinem Kopf sitzt und dort etwas tut oder nicht. Ja, mit Gott kann man nicht argumentieren, kann man nicht diskutieren. Sag, Herr, wenn ich das tue, dann ist keine Zukunft für mich in Südafrika. Und dann sagte er, ja, Elo. Ich sagte, lieber Gott, dann muss ich sterben. Ist das Ende? Und er sagt, ja, hast du denn nicht gelesen? Wer sein Leben erretten will, der wird es verlieren. Aber wer es verliert, um meines Namens willen, der wird es finden. Ja. Gott hat den Hiob gesagt, komm mal her, komm, wir reden mal, wie Mann zu Mann redet. Sag mir mal, wo warst du, als ich die Welt schuf und dieses Tier und jenes Tier machte? Und Hiob, der sagte, Herr, ich habe nicht gewusst, worum es ginge. Herr, ich hatte von dir gehört, ich kannte dich vom Hören sagen, aber jetzt habe ich dich erlebt. Also, kennst du Gott vom Hören sagen oder hast du ihn schon erlebt? Das sind zwei verschiedene Sachen, die so weit entfernt sind voneinander wie der Nordpol vom Südpol, der Osten vom Westen. Seine Sache, Gott zu kennen, vom Hören sagen. Aber eine andere, eine Begegnung mit ihm zu haben. So, Menschen, hab noch ein paar Minuten. Ich muss jetzt ganz kurz machen. Der letzte Punkt. Es sind noch viele andere Sachen, aber es ist der letzte Punkt. Ich ging in mein Kämmerlein. Ich sagte, Herr, mein Herz ist lau. Aber mein Herz ist nicht dazu bewegt, zu bitten, dass es brennt. Ich habe das Verlangen nicht. Ich bin zufrieden mit deinem lauen Christentum. Ich habe keine schlaflosen Nächte deswegen. Es beunruhigt mich nicht. Ich bin zufrieden. Es gibt eine satanische und höllische Zufriedenheit. Und dann sagte ich, Herr, geh, bitte handle nicht nach meinen Gefühlen. Ich habe mich buchstäblich aufs Bett geworfen. Ich fühlte nicht gedrungen, auf die Knie zu gehen. Verlangen hatte ich nicht. Ich warf mich ans Bett und fasste mich selbst am Kragen. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, hör nicht danach, was der Erl und Stegen sagt. Tu nicht danach, wie er fühlt. Ich gebe dir mein Wort und handle mit mir nach meinem Wort, was ich dir jetzt sage. Schreibe in dein Buch hinein, dass du es am Tage des Gerichts lesen kannst, alle Welt. Erl und Stegen sagt, ja, zu dem, dass ein Christ wird, ein Gläubiger, so wie die Schrift es sagt. Herr, ob ich den Wunsch habe oder nicht, so fühle oder nicht, ich sage dir Gott im Himmel, ich gebe dir mein Ja. Mach aus mir einen Mann, der glaubt, wie die Schrift es sagt. Unterzeichnet. Ich habe Gott das Ja-Wort gegeben, er kann mit mir machen, was er will. Bist du bereit, heute Abend zu sagen, Herr, mach aus mir einen, der an dich glaubt, so wie die Schrift es sagt. Ob es gegen deine Gefühle geht, deinen Willen, deine Wünsche, aber Gott im Himmel, ich sage dir ja, mach aus mir einen Mann, der glaubt, so wie Schrift sagt. Und da war es Gott überlassen, da konnte er wirken, wie er wollte. Lasst uns beten. Herr, du kennst jedes Herz. Du weißt, wie verdorben, wie böse und wie schlecht wir sind. Als Adams Kinder, in Sünden empfangen, geboren und damit groß geworden. Wir können nicht einmal fertig werden, mit uns selbst. Wir sagen dir, ich will die Sünde nicht mehr tun und das nächste ist, fallen wir wieder auf die Nase und haben gesündigt. Ich danke dir für den Tag, wo ich dir mein Ja-Wort gegeben habe und gesagt habe, Herr, ich kann mich selbst nicht verändern. Ich kann nichts, aber ich sage, ja, tu du es. Mach aus mir einen Mann, der glaubt, wie die Schrift es sagt. Nun, Herr, wenn es solche gibt unter uns heute Abend, dann schreib ihre Namen nieder. Dass das laue Christentum, das dir ein Gräuel ist und dich zum Kotzen macht, dass du die ausspeist damit, sodass damit abgerechnet wird. Und dir, die dir das Ja-Wort geben, mach aus ihnen Männer und Frauen und Jugendliche und Alte, Gläubige, die an dich glauben, so wie die Schrift es sagt. Amen.